Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Ja, und heute gibt es eine neue Folge Newsflash und wir knüpfen eigentlich direkt an die letzte Woche, denn wir lösen das Chart-Battle in den Albumcharts zwischen Jizzes und Eimen auf. Weiter machen wir mit Yakari, der hat jetzt einen neuen Beef-Gegner mit Kolja Goldstein, denn auf Koljas neuem Album wurde richtig heftig gegen Yakari geschossen und wir lösen auf, warum es überhaupt Beef zwischen den beiden gibt und was da so der Ursprung ist. Dann machen wir weiter mit einem sehr ernsten Thema und zwar haben jetzt über 200 prominente Kulturschaffende einen offenen Brief an Friedrich Merz geschrieben. Darunter auch viele Deutschrapper wie Chiago oder Shirin David. Und dann gab es aber auch direkt umgehend Kritik von Finch, PA Sports und Animus dazu. Und wir lösen mal auf, was die so in ihren Statements gesagt haben. Sio bringt jetzt seine eigene Cannabis-Sorte auf den Markt. Und der Name der Cannabis-Sorte ist sehr lokal verknüpft. Seid auf jeden Fall gespannt. Und zu guter Letzt ging das Bones MC Open Air wegen 35 Verletzten in den Nachrichten viral. Und außerdem bewegen sich Bones und Alex wegen ihrem neuen Musikvideo eventuell ein bisschen auf illegalem Fuß. Also seid gespannt auf die neue Folge voller spannender News und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge Deutsche Plus.
Werbung. Hey Lennart, ich habe neulich mal mir so einen Auszug aus meinem Konto geholt und so geguckt, wofür ich eigentlich wie viel Geld ausgebe. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl in letzter Zeit, das Geld auf dem Konto wird einfach immer weniger und man weiß gar nicht, wofür es überall weggeht. Und da habe ich so geguckt, ich habe halt 1000 Streaming-Dienste, auch sowas wie YouTube Premium und so. Dann hat man sein Fitnessstudio, dann hat man sein Deutschland-Ticket, dann hat man andere Subscriptions, dann hat man seinen Mobilfunkvertrag und. Für alles geht einfach so krass viel Geld weg. Und ich bin jetzt gerade mal dabei, so ein bisschen zu gucken, wo kann ich was ein bisschen reduzieren, um einfach mehr Geld am Ende des Monats übrig zu haben.
Ja, genau. Also Essenslieferung ist auch noch so eine Sache, die immer sehr viel Geld im Monat zieht. Und bei Streamingdiensten finde ich zum Beispiel, hat man halt über die letzten Jahre schon so viel angehäuft, weil ein Film gibt's hier, eine Serie hier. Und deswegen ist es so wichtig, da mal so einen Blick drauf zu werfen. Ey, was brauche ich eigentlich?
Ja, Mann, 100%. Ich bin, wie gesagt, gerade voll auf dieser Journey zu gucken, wo ich was einsparen kann, um einfach am Ende des Monats mehr Geld für schöne Dinge zu haben, gerade jetzt, wo der Sommer losgeht. Und ich bin dabei auf was richtig Cooles gestoßen, und zwar die Mobilfunkverträge von Lebara. Da bekommt ihr nämlich für 4,99 € 20 GB Internet und das Ganze mit 5G. Es ist sogar super cool, weil ihr aus zwei Optionen auswählen könnt. Es gibt entweder 24 Monate Laufzeit, dann zahlt ihr einmalig nur 1 Euro Anmeldegebühr, oder für 10 Euro Anmeldegebühr könnt ihr sogar monatlich kündigen. Also wirklich 20 GB für 4,99 €, und ich finde es einfach so angenehm, dass man weiß, ey, mein Mobilfunkvertrag, der ja bei vielen Leuten wirklich 30, 40, 50, was weiß ich, wie viel Euro kostet, dass der zu so einer kleinen Summe schrumpft. 4,99 € macht sich gar keinen Kopf mehr. Man weiß, okay, diese Kostenposition habe ich absolut minimiert und mit dem frei gewordenen Geld kann ich jetzt schöne Dinge mit meinen Freunden unternehmen. Ja, ich hoffe, dass es hier dem einen oder der anderen auch geholfen hat. Checkt das mal aus. Lebara, ihr findet den Link in unseren Shownotes, da kommt ihr direkt zu der Seite, wo ihr euch ganz unkompliziert anmelden könnt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Cherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und bevor wir in diese Folge voller spannender Themen reinstarten, muss ich mal noch einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge machen. Da haben wir ja darüber gesprochen, da war diese Geschichte, dass Animus in seinem Podcast gesagt hat, dass Haftbefehl im Koma liegen würde, wo sich dann irgendwie rausgestellt hat, das war gar nicht so. Darüber haben wir kurz berichtet und ich habe dann aber auch irgendwann so gesagt, so ja, okay, gut, dass wir das klargestellt haben, aber so Real Talk, wo ist Haftbefehl eigentlich? Weil irgendwie, der hatte so vor einiger Zeit mal angekündigt, dass er zurückkommt im Rahmen seiner neuen Fashion-Brand, die der zusammen mit Snipes rausgebracht hat. Aber jetzt hört man eigentlich wieder gar nichts von ihm und sowas. Und als hätte er das gehört, kurz danach hat sich Haftbefehl mal wieder zu Wort gemeldet, aber mit einer dennoch sehr mysteriösen Botschaft. Und zwar hat er in seiner Story geschrieben, das Warten hat bald ein Ende. Dann werdet ihr auch besser verstehen, warum ich dieses Jahr ein wenig mich zurückgezogen habe. Es wird echt und ehrlich, ohne Strategie oder Marketing dahinter. Die Kunst muss echt sein und ich bleibe echt, ohne Wenn und Aber. Ich kann euch nur sagen, habt noch ein wenig Geduld. Euer Bruder Aykut. Das war die Ankündigung. Ich habe mich direkt gefragt, okay, was kommt jetzt? Kommt irgendwie eine Doku, aber dann finde ich, macht dieses so kein Marketing, keine Strategie, nicht so viel Sinn. Kommt irgendwie ein Album? Ist es irgendwas mit dem Label? Also so eigentlich irgendwas Großes muss jetzt kommen von Haftbefehl, oder?
Ja, schon. Irgendwie gab es doch so, letztes Jahr hat er doch dann mit Flawless zusammengearbeitet, dann gab es schon mal ein paar Freetracks, dann gab es auch Gerüchte, was für Alben kommen sollen, so Aslak Stereotyp 2. Ich glaube, es war dann auch so im Raum, dass so direkt mehrere Alben erscheinen sollen, also irgendwie hört sich's danach an. Dieses so kein Marketing und so macht mir auch so direkt ein bisschen Angst, dass wieder so ein Album droppt ohne jegliche Promophase. Also an sich finde ich gut, was er halt schreibt, so von wegen, weil er so sich halt noch so die Kunst auf die Fahne stellt, und darüber diskutieren wir ja auch oft, so, ne, jetzt gerade in den letzten Wochen, so, ist das alles, was hat so TikTok mit Deutschrap zu tun und ist die Promo einfach nur noch auf TikTok ausgelegt und gar nicht mehr auf die Kunst an sich, deswegen, das finde ich an sich schon mal gut, aber wenn man sich zurückerinnert, Haftbefehl hat eben vor 3 Jahren oder so, hat er schon mal ein Album gedroppt, was eigentlich so ohne jegliche Promophase rauskam, dieses Mindpark Baby oder so hieß das, glaube ich, als er da mit seinem Sohn auf dem Cover drauf zu sehen war, und das kam dann wirklich so direkt in der Woche wurde das angekündigt und dann war schon Album da. Also ich hoffe schon, dass es eine Art Promophase gibt zu dem kommenden Projekt, was auch immer das sein wird.
Ja, ich hoffe auch. Also wir wissen ja noch nicht mal, was das Projekt ist. Irgendwie dachte ich mir auch so, wäre zwar maximal exotisch, aber er ist ja jetzt sehr viel auch so im Techno-Bereich irgendwie unterwegs. Also entweder steht er neben DJs wie Loco Dice auf der Bühne, wenn die auflegen, oder es gibt ja jetzt auch so voll viele DJs, die so Samples von ihm benutzen, wenn so der Drop kommt, so, ob er irgend so ein Projekt macht, was irgendwie so Techno/Rap ist oder sowas. Beispielsweise, als Bozza bei uns im Interview war, könnt ihr auf YouTube euch anschauen, da hat Bozza ja auch erzählt, dass er jetzt zum Beispiel Techno-Musik macht mit einem Kumpel zusammen, was man auch irgendwie so aus Rap-News-Sicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen, wir können gespannt bleiben, was da bei Haftbefehl rauskommt, aber Interview auf unserem YouTube-Kanal ist eigentlich ein guter Punkt, um mich zu meinem nächsten kurzen Intro-Thema zu bringen, denn vor ein paar Tagen kam unser Interview, beziehungsweise das, was Lennart geführt hat, zusammen mit Chapo 102 raus, und ich fand, es war ein richtig geiler, entspannter Talk, so ein korrekter Typ und so viele nice Stories, die er erzählt hat von seiner Hochzeit, die er jetzt hatte, den Flitterwochen, wo irgendwie alle gedacht haben, er wäre in Wirklichkeit mit seiner jetzigen Frau und seinem Teamkollegen Tony unterwegs gewesen, was er dann da so ein bisschen klargestellt hat. Oder auch, wie es ist, vor 50.000 Leuten zu spielen, ob man da aufgeregt ist und wenn ja, was macht man da? Irgendwie die Beziehung der 1-2 Boys zueinander über die Jahre, gab es da schon mal Krisen? Wie geht man damit um, wenn einer, wie zum Beispiel Chapo, so ein bisschen seine Solo-Karriere verfolgt? Aber für mich Highlight, und ich will es nicht zu viel spoilern, war auf jeden Fall die Connection zu Pasha Nim, der schon bei den 1-2 Boys als Kameramann bei wilden Projekten fungiert hat, bevor er selber berühmt wurde. Oder auch, dass bestimmte Kulissen aus den Pasha Nim Videos jetzt vandaliert werden irgendwie von Klassen, die in Berlin Klassenfahrt machen. Und es war vollgepackt mit geilen Stories. Deswegen checkt auf jeden Fall dieses Interview ab. Es gibt's nur auf unserem YouTube-Channel als Video-Interview. Deswegen guckt da mal bei Deutschrap Plus Chapo 1-2 Interview. Ich kann es empfehlen.
Yes, sehr schön. Dann haben wir jetzt das Intro abgehakt und können zu unserem ersten richtigen Themenpunkt kommen. Und zwar haben wir letzte Woche oder die letzten Wochen immer mal wieder so Chart-Battles in den Albumcharts gehabt. Eigentlich sehr erfrischend, dass das gerade so ist. Das letzte Battle war ja zwischen Shindy und den Jungs von 187, Bones und Alex, was 187 für sich entschieden hat. Und jetzt gab es jemanden neuen von 187, der diesmal mit Newcomer Ayman in den Zweikampf gegangen ist. Und zwar Jizzes, der sein 6. Soloalbum Scherbenhaus rausgebracht hat und eben auch verschiedene Bundles und sowas mit am Start hatte, während Ayman eben rein streamingmäßig unterwegs war. Und du hast es letzte Woche schon vermutet, dass Jizzes dadurch natürlich einen Vorteil hatte, und er hat sich die Pole Position direkt gesichert, Platz 1 in den Albumcharts. Jizzes ist zurück. Letztes Jahr war er mit seinem Album nur auf Platz 2 gegangen, jetzt wieder zurück auf Platz 1, und Ayman hat es trotz nur Streaming auf Platz 4 geschafft, was halt unfassbar gut ist. Ich habe mir jetzt auch nochmal die Streaming-Zahlen angeschaut. Also es ist wirklich krank, was der gemacht hat. Da gibt es nur 5 Songs von 20 Songs auf dem Album, die unter 1 Million Streams jetzt haben. Und der schlechteste hat 700.000 Streams gemacht jetzt in einer Woche. Also das ist richtig krass. Zum Vergleich bei Jizzes hat so der schwächste Song auf dem Album 200.000 Streams. Und auch das sind gute Zahlen. Also beide haben einfach brutale Zahlen. Aber Ayman konnte sich trotzdem trotzdem über eine Platz-1-Platzierung freuen, denn mit seiner Single 30 Mal am Tag, die von Sira produziert wurde, ist er auf Platz 1 in den Charts gegangen. Und ja, das ist schon ein krasser Erfolg. Wir verfolgen ja immer auf Deutsche Plus Social Media, auf Instagram, verfolgen wir oder fassen wir immer so zusammen, was so die Songs des Monats sind. Und da schauen wir uns immer so das Debütwochenende einer Single an. Und ich habe mal abgecheckt, also kein Song dieses Jahr ist stärker reingestartet als der Song von Ayman. Der hat irgendwie direkt am Release-Wochenende 3,5 Millionen Streams gemacht. Das hat kein anderer Song dieses Jahr geschafft und das ist schon sehr heftig.
Alter, wie heftig. Aber es ist auch ein wirklich geiler Song, finde ich. Und auch so ein frischer Wind bei Ayman noch. Der kommt ja so aus der Frankfurter Ecke mit seinem. Oder?
Ja, er kommt aus Nürnberg ursprünglich. Und ist jetzt aber halt so mit Moonboys und 385i eben übelst Frankfurt connected.
Ja, genau, weil Sira ja für viele Berliner produziert, also irgendwie so Agu, Lucio 1 und 1, BHZ hat auch schon mit Luciano Sachen gemacht und sowas. Deswegen irgendwie diese Connection, sehr erfrischend, also Ayman auf so einem Beat zu hören und auch irgendwie direkt in meinem Kopf so weitergedacht, irgendwie von wegen so, ey, wie wild wäre das, wenn mal diese Connection kommt, zum Beispiel Sira macht auch viel für Pasha Nim, über den wir eben schon kurz gesprochen haben, so Pasha Nim und Ayman oder sowas, weißt du, diese Connection, die eigentlich gar nicht besteht von so Berlin, Frankfurt, Newcomer irgendwie, wäre auch was Krasses. Aber ja, ey, starke Platzierung, also wirklich geiler Song auch. Was ich aber trotzdem noch spannend fand, um einmal nochmal einen Rückblick zu machen, wir haben ja letzte Woche Shindy Bones gehabt und da war es ja so, Bones auf 2, Shindy auf 6, sozusagen, also Bones und Alex besser gesagt. Und jetzt ist es aber so, in der eine Woche später ist jetzt Shindy auf der 20, und Bones und Alex auf der 42. Also keine Ahnung, aber kann man damit davon ableiten, dass halt so Bones und Alex haben halt viel mehr verkauft. Deswegen sind sie direkt in der Release-Woche weiter hoch gechartet. Aber Shindy wird jetzt irgendwie doch in Summe mehr gehört. Also waren ja auch mehr Songs. Aber dass er deswegen jetzt vom Streaming her sich den besseren Platz sichern konnte, ist ja auch irgendwie spannend, die Woche nach Release dann irgendwie nochmal anzugucken.
Stimmt. Aber ja, wahrscheinlich hat man halt einfach einen kranken Vorteil mit einem Mixtape oder Album im Vergleich zu einer EP, wo halt nur wenige Songs drauf sind. Und das halt einfach daran lag, dass halt Bones und Alex sehr viele Boxen und Bundles abgesetzt haben. Ja.
Nächste Woche kommt übrigens auch nochmal ein Battle raus, also Releases sozusagen, wo auch ein 187er dabei ist, wo ich auch schon gespannt bin, wie dann in der Woche danach dann die Charts ausfallen werden. Und zwar released Maxwell da seine Box. Er hat auch eine Box, weil wir jetzt gemerkt haben, ist wichtig irgendwie, um gut zu charten. Da sind so Badelatschen und also irgendwie so ein Handtuch dabei und sowas. Und in der gleichen Woche released auch Reezy und der hat auch wilde Boxen am Start, irgendwie so ganz viele verschiedene in einer Box. Hast du noch so ein Konzertticket dabei, dann gab es zwei verschiedene Boxen mit jeweils einer Kette, entweder in so einem Iced Out oder in so einem glänzend, es gab eine Box mit einem Cappy drin, mit einer Vinyl, also ne, man merkt schon, der hat so richtig viele und Reezy hat auch schon Teile dieser Boxen ausverkauft, also ich glaube, die mit den Ketten gibt es gar nicht mehr, genauso ist es bei Maxwell, der, weil er Badelatschen drin hat, auch verschiedene Größen hat und auch da sind schon einige Größen ausverkauft. Also es ist richtig spannend zu sehen, wer da dann, weil da ist dann nicht mehr so Streaming versus einer mit Box, sondern so beides große Artists. Reezy im Moment, würde ich sagen, größerer Hype. Maxwell dafür halt diese 187er Fans im Rücken, die wirklich gut bei Boxen sind und sowas. Also, ja.
Ja, wird ein geiles Battle. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich glaube auch, dass Reezy einfach zu krassen Hype im Moment hat. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der jetzt am Freitag direkt sein Album schon rausbringt. Irgendwie habe ich gar nicht so mitbekommen, dass der so krass in der Promophase ist.
Ja, doch. Aber ja, gut. Also können wir auf jeden Fall gespannt sein, was bei Maxwell und Reezy abgeht. Aber auch nächste Woche wird zumindest charttechnisch auch spannend. So keine Sorge, wir machen da jetzt nicht nochmal das dritte Chart-Battle-Folge irgendwie jetzt dazu. Aber trotzdem ist eigentlich spannend zu sehen, was da so abgehen wird, weil es hat jetzt diese Woche, ne, wir müssen immer in der Zeit so ein bisschen zurückspringen, also wer hat jetzt released, nächste Woche sind die Charts da, diese Woche hat unter anderem auch Kolja Goldstein released und Kolja Goldstein hat ja sein Album Kaue Aue rausgebracht, wir lernen hier immer mehr Niederländisch dazu, weil ich dachte immer, es heißt Kuwe Uwe, aber anscheinend heißt es Kaue Aue, der kalte Alte, so hat er es auf jeden Fall betont. Das sollte nämlich eigentlich am 15.8. kommen, aber er hat es jetzt 2 Wochen vorgezogen und es kam jetzt einfach super spontan raus. Der hat dazu einfach so ein Reel gepostet, wo er so im Auto saß und hat gemeint, ey Leute, Rapper verschieben ja immer nach hinten, aber wisst ihr was, Album ist fertig, so warum soll ich noch so lange warten, ich hau das jetzt direkt raus und auch die Boxen kommen schon früher, die gehen nächste Woche raus an jeden, der bestellt hat, also auch ein sehr ungewöhnlicher Move irgendwie und spannend, weil Kolja, das ist ja sein letztes Album, er hat ja selber angekündigt, das wird sein letztes Album sein. Der Hintergrund ist eigentlich auch ein bisschen ja, traurig irgendwie. Seinen Eltern geht es nicht so gut. Der will mehr Zeit mit der Familie verbringen und sowas. Und deswegen hört er halt mit der Musik auf und hat jetzt angekündigt, dass das sein letztes Album sein wird. Er hat aber auch gesagt, dass wenn dieses Album auf die 1 geht, bringt er den zweiten Teil von einem seiner legendärsten Songs ABC raus, also ABC 2. Und es ist schon spannend zu gucken, weil also seine letzten Solo-Alben gingen, ich glaube, global ging auf die 7, Interpol sogar auf 3. Das Album ist auch ziemlich geil, viele Songs. Hat eine ziemlich wilde Box jetzt auch mit dabei. Die Boxinhalte sind crazy bei Kolja Goldstein. Der hat einfach, also einerseits, also da ist die CD drin, irgendwie Poster, was weiß ich was, Aufkleber und so. Dann hat er ein Parfüm drin und ein Ticker-Handy. Also so ein kleines Handy, wo man so seine so SIM-Karte einlegen kann. Und spannend ist es aber auch, weil ich gesagt habe, wer geht auf die 1, weil auch Ammo gleichzeitig released, der witzigerweise auch in seiner Box ein Parfüm hat und Bushido jetzt auch seine EP, König für immer EP, die irgendwie davor nur, wo war die, auf RTL oder sowas nur Stream war, ne? RTL
Plus, ja.
Die hat er jetzt nochmal rausgebracht, so, aber gut, da glaube ich, braucht man jetzt keine Sorgen machen, aber ja, spannendes Wetter, was wir da noch erwarten können.
Ich weiß gar nicht, wie eng oder spannend es wird, weil an sich ist Ammo ja mega im Hype so, also ähnlich wie einen Eimen auch, aber er hat halt so am Mittwoch schon sein Album rausgebracht. Also Ammo released auch immer Mittwoch-Songs, das haben die sich irgendwie bei 385 ISO überlegt. Das heißt, seine ersten Charttage sind halt dementsprechend dann der Mittwoch und der Donnerstag und noch von der Woche davor, weißt du? Mhm. Und dann bringt halt Kolja erst freitags sein Album raus, dann hat er schon so einen kleinen Vorteil. Ich frag mich aber auch, was das gerade für ein Trend ist mit so Album nach vorne gezogen, weil Samra hat das vor kurzem auch gemacht. Der hat auch sein Album eine Woche vorgezogen und ich hatte dann mit dem Produzenten Lukas Piano kurz auf Instagram geschrieben und der hatte mich ein bisschen aufgeklärt, weil ich hatte mich so voll gewundert, dass so Samra in den Trendcharts noch mega weit hinten war und dann am Ende in den endgültigen Albumcharts auf Platz 2 war. Und Lukas war sich auch nicht ganz sicher, hat aber gesagt, dass so eine Vermutung war, dadurch, dass er sein Album vorgezogen hat, dass das dann halt auch Auswirkungen auf die Trendcharts hatte und da noch nicht alle Boxen mit inkludiert waren. Deswegen könnte das auch bei Kolja so ein Ding werden, dass wenn die Trendcharts rauskommen, er noch relativ weit hinten ist und dann vielleicht aber so eine Überraschung kommt, dass er dann noch so freitags übelst nach vorne prescht so und dann sich doch noch vielleicht sogar Platz 1 sichert. Wobei es natürlich auch wild sein kann. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn er jetzt wirklich zwei Wochen vorzieht, vielleicht gehen da auch paar Boxenverkäufe verloren und wer nicht gewertet, keine Ahnung. Ist natürlich ein wilder Move, den er da bringt und ich bin gespannt, ob er das schafft mit Platz 1.
Also an sich, wenn du sowas ankündigst von wegen letztes Album und du willst auf die 1 gehen, damit der Nachfolger von diesem Song rauskommt, dann würdest du doch nur vorziehen, wenn du schon so viele Boxen verkauft hast. By the way, ich glaube, seine Box ist ausverkauft. Ja, die ist ausverkauft. Dass du schon so viele Boxen verkauft hast, dass du dir sicher bist, dass du sowieso auf die 1 gehst. Also, ich meine, also, wenn die Boxen sowieso alle ausverkauft sind, so, dann geht sie halt vor, weißt du, ich meine.
Hey, in irgendeinem Interview hat er halt so gesagt, so von wegen so, er hofft dann nach dem Album ist Schluss, aber klar, wenn es halt auf Platz 1 geht, dann macht er auch noch den Song als Dankeschön. Aber ich frage mich, ob er so probiert auch so zu manipulieren, dass er nicht auf Platz 1 geht, damit er den Song nicht mehr machen muss, weil er einfach jetzt schon keinen Bock mehr hat.
Ja, und weil wir heute irgendwie die ganze Zeit über Pascha Nimm reden, da habe ich auch was gelesen, dass irgendwie Kolja gesagt hat, also er hört jetzt auf, er bringt, wenn er auf 1 geht, ABC und falls Pascha Nimm irgendwann Feature mit ihm will, das würde er auch auf jeden Fall machen. Also, vielleicht kriegen wir noch zwei Songs von ihm, wäre auf jeden Fall cool. Aber wir sprechen hier heute nicht über Kolja Goldstein wegen seines Releases, also nicht nur, sondern vor allem auch, weil es ordentlich Beef gibt zwischen Kolja und Yakari. Weil zum ersten Mal hat Kolja wirklich so direkt und namentlich jemanden gedisst und zwar kam zeitgleich mit dem Release von dem Album auch noch ein neuer Song raus, Cook It heißt der, und in diesem Song disst Kolja eben Yakari. Dazu kommen wir gleich. Erstmal ganz kurz zur Vorgeschichte. Warum überhaupt? Wodurch ist dieser Beef entstanden? Vor einigen Monaten wurde auf TikTok ein Song geleakt von Yakari und dem Rapper Ego. Und ich spüre diesen Leak ganz kurz ab, dann hört ihr so ein bisschen, wie heftig da geshootet wird, denn Yakari disst in diesem Song Kolja Goldstein. Hört selber mal kurz rein.
Offiziell ein Nuttensohn, fliegt mit Kolja Goldstein, seiner Ex heute rum. Wer die Arschloch bumps, nennen Sex ohne Grund. Wer mit Sarah's Secret, denn ihr Ex ist ein Hund. Ficke Hemmschuss, Mutter in den Arsch, wie die Hure von Savage. Hab sie dreimal geknallt, heute sieht sie mich in den Schatz. Kein Respekt vor euch Sonderschülern, Schlager, Hamed, Loco, Todblow und Grünmann. Du Nuttensohn, ziehe dich aus deinem Bunker raus, bumps mit Kolja Goldstein, seiner Mutter auch. Verkaufe Liss ihre Fotze, denn sie braucht.
So, ich glaube, das reicht schlimmen Wörtern, die wir hier im Podcast gehört haben heute. Der Grund, warum ich das abgespielt habe und nicht einfach nur zitiert habe, ist, dass jetzt, also es ist nicht offiziell bestätigt, dass dieser Song von Yakari ist. Das ist gerade noch so ein bisschen, das muss man einfach jetzt in dem Zusammenhang mit dazu sagen. Es gab schon irgendwie so Vermutungen, ob das so AI ist und sowas. Meiner persönlichen Meinung nach ist AI noch nicht so weit, dass sie so dieses Kratzige in Yakaris Stimme irgendwie so nachmachen kann, wie man es da hört. Also, keine Ahnung, das hört sich halt für mich wirklich wie ein unreleased Track an. Zumal, also, die Reime stimmen ja auch. Und wenn man das jetzt weiterlaufen lassen würde, da kommt auch noch ein Part von Ego, der sich halt auch genauso anhört, auch mit seinen Reimen und sowas. Aber man merkt schon, es wird komplett gedisst. Also irgendwie, sorry für die Ausdrucksweise, ich fick mit Kolja Goldstein seiner Ex heute rum oder später dann, ich bums mit Kolja Goldstein seiner Mutter auch. Also komplett am Arsch. Und deswegen gab es jetzt auf dem eben erwähnten Song Cook It, der eben zusammen mit dem Album rauskam, jetzt die Antwort von Kolja Goldstein. Wir hören mal rein.
John ist der letzte Dreck. Deine Mama ist der Mann, als du hast du dich im Netz versteckt. Yakari braucht keinen Schutz, bis ich seiner Mutter sag, ich jag dein Haus in die Luft. Bist bei Starbucks, du nennst dich 100 von Abi. Bin dein Vater, wer bumst deine Mami? Er wohnt noch zu Hause, ihm fehlt es an Selbstvertrauen. Halt bloß seine Schnauze, weil so sprenge ich dein Elternhaus. Wir sind skrupellos und abgefuckt. Das geht an jeden Hurensohn, der Macht an Macht.
Yes, da ist die Antwort von Kolja Goldstein. Und um diese Story jetzt chronologisch noch abzuschließen, die Frage jetzt, gab es eine Antwort von Yakari darauf? Nicht direkt, aber wir haben ja neulich erst darüber gesprochen, dass PA Yakari von dem Label Life is Pain rausgeschmissen hat. Und da hatte ich noch erwähnt, dass Yakari alle seine Accounts irgendwie weg sind. Und wir wussten nicht genau, ob die gesperrt wurden, weil er auch dieses Video gepostet hatte. Ihr wisst, was ich meine, ja. Oder ob er die selber einfach so deaktiviert hat. Und wahrscheinlich war es Zweiteres, denn Yakari hat sich jetzt mit einem seiner Accounts wieder zurückgemeldet und hat da so ein Bild gepostet von irgendwie, ich weiß nicht, es war so ein animiertes Bild von jemandem, der irgendwie so ein bisschen auf hässlich gemacht wurde irgendwie, aber irgendjemand, ja, und hat dann dazu geschrieben, hä, at 18 Karat, wo ist deine Maske? Und auch wenn man jetzt nicht checkt, wie dieser Zusammenhang, wo der Zusammenhang herkommt, also 18 Karat und Kolja sind eben gut miteinander. Vielleicht kam auch daher dieser erste Diss von Yakari, wer weiß, ja. Aber das ist so wie so ein bisschen so eine indirekte Antwort, so nehme ich das jetzt wahr, wie irgendwie, okay, Kolja Goldstein macht diesen Diss gegen Yakari und Yakari disst 18 Karat, der ja gerade noch in Haft ist, der mit Kolja Goldstein gut ist. Irgendwie so, das ist ziemlich verworren, aber so viel erstmal zum Stand der Dinge.
Ja, wieder super verwirrend, was da abgeht. Also auch, dass Yakari da jetzt nicht so direkt drauf geantwortet hat. Ich habe gesehen, dass jetzt an sich nochmal diese Hörprobe oder dieser Leak so rumgeht auf TikTok. Der so, ne, also der eigentlich der Ursprung ist, wo Yakari eben Kolja auch das, was du am Anfang abgespielt hast, dass das jetzt nochmal rumgeht und dass da, glaube ich, auch vermutet wurde, dass dieser Fan-Account, der das verbreitet, eigentlich Yakari gehört, der jetzt halt nochmal sein Diss offizieller probiert zu verbreiten. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass so Yakaris Move ist, sich so lange wie möglich bedeckt zu halten und nichts zu posten. Deswegen passt auch dieses 18-Karat-Ding gar nicht so krass rein. Und ja, dass er dann einmal mit allem auspackt und halt auch voll auf diese ganze PA Sports Life is Pain-Situation eingeht.
Ja, true. Vor allem, ich meine, also an sich steht Yakari ja jetzt mehr oder weniger alleine da. Also ich kann wirklich auch so mir vorstellen, dass es, was PA in seinem Statement da letztens so gepostet hatte, dass es wirklich häufig war, Yakari disst irgendjemanden, man weiß aber so ein bisschen, okay, ja, Kari ist auch verballert und nicht immer ganz zurechnungsfähig und sowas. Und dann wenden sich halt die Leute oder die Rücken oder was weiß ich wer an PA und sagen, yo, was macht denn dein Signing da? Also so, weißt du, kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt, wo ja Kari nicht mehr bei PA ist, bekommt er ja eigentlich alles direkt ab. Beziehungsweise er ist selber, in Anführungszeichen, haftbar für, was er da an Beef fabriziert. Und in dieser Position mit jemandem wie Kolja Goldstein so ein Beef anzufangen, halte ich für sehr gefährlich.
Das Ding ist ja auch, wie würde denn jetzt ein Beef zwischen Kolja und Yakari ablaufen? Also, weil Kolja hat ja schon gesagt, er beendet jetzt seine Karriere. Das heißt, musikalisch kann er eh nicht groß antworten. Was auch irgendwie so ein bisschen gefährlich dahingehend ist, dass wenn jetzt so Yakari den halt disst, kann Kolja eigentlich gar nicht mehr auf dieser Rap-Ebene antworten und hat gar nicht mehr diese Möglichkeit so. Und so, das ist ja auch irgendwie irgendwo so eine Gefahr auch für einen Kolja, der halt jetzt nicht mehr diese Möglichkeiten und Mittel hat, sondern dann vielleicht aber auch, was wiederum gefährlich für einen Yakari ist, dass es dann eben außerhalb von Rap und wirklich auf der Straße geklärt wird.
Hä, safe. Also ich meine, also erstens mal so juckt es, glaube ich, Yakari nicht. Der disst ja auch die ganze Zeit 18 Karat, der halt die ganze Zeit im Knast ist und natürlich nicht antworten kann.
Ja.
So, und dass er das bei Kolja halt auch macht, aber also es gibt ja die ganze Zeit diese Frage so, wie real ist Kolja jetzt wirklich? Und ich glaube, die Frage so, was hat er selber gemacht, was macht er selber, ist so eine Frage. Aber ob er krass connected ist, das steht außer Frage. Der ist krass connected und fertig. Und mit so jemandem Beef anzufangen, wo du die Ex und die Mutter beleidigst, also ich bin da jetzt nicht in diesen Kreisen drin, aber so, es wirkt für mich jetzt nicht weit hergeholt, dass Kolja mal einen Anruf macht. Die Adresse von Yakaris Family ist ja sowieso veröffentlicht. Das hat doch irgendwann mal die Frau von 18 Karat gedroppt oder sowas. Und seinen Drohungen da, wie sagt man, also so, ne, seine Drohungen
wahr werden lässt.
Ja. Er rappt ja in seinem Part irgendwie, er wohnt noch zu Hause, ihm fällt Selbstvertrauen, halt bloß deine Schnauze, weil sonst sprenge ich dein Elternhaus. Also jetzt noch weiter zu sticheln, also weiß ich nicht. Schon gefährlich.
Ja. Werbung. Im Deutschrap wird ja richtig häufig über Geld gerappt und Sherwin, ich habe mies recherchiert und will jetzt mal von dir wissen, wie viele Deutschrap-Songs gibt es, die einfach nur Money heißen? Also wo der Titel einfach nur Money ist. Und ich habe mir schon so die Rapper angeschaut, die wir hier auch regelmäßig im Podcast behandeln. Ne? Also was denkst du? Über 10 Songs oder unter 10 Songs mit dem Titel Money?
Boah, ich gehe gerade so in meinem Kopf die Songs durch. Also sowas wie Money Money zählt auch, oder?
Nee, das habe ich sogar rausgelassen.
Ach was, nur mit einmal Money, okay.
Ja. Yeah.
Also wenn über 10 wäre, wäre schon heftig. Ich hätte jetzt so gesagt, sowas wie so, oh, obwohl, ja, doch, es kann schon sein, dass es über 10 sind. Doch, wenn ich so durchgehe, gibt es schon viele Kandidaten.
Yes, und das stimmt. Es sind wirklich über 10, also es ist wirklich endlos die Liste. Vor allem, wenn man dann noch Newcomer mit dazu nehmen würde. Und wie gesagt, ich habe so Songtitel wie Money on My Mind, Money Money, Money und Fame, das habe ich alles nicht mit reingenommen. Und das zeigt aber, wie relevant und präsent Geld im Deutschrap ist und wieso wir hier im Deutschrap Plus Podcast auch über Geld sprechen müssen. Und da möchten wir euch unseren neuen Partner Bank vorstellen. Also BUNQ, das ist eine Online-Bank, die ihr einfach über App bedienen könnt. Und ja, also Banking so einfach und digital gibt's kaum. Und Sherwin, ich finde, du bist immer richtig gut in so Sachen erklären. Deswegen nenn uns doch mal die 5 Key Benefits von Bank.
Okay. Also erstens, es ist 100% Mobile Banking. Ich habe mich da angemeldet und wirklich in unter 5 Minuten habt ihr die Kontoeröffnung. Ihr braucht nur euer Handy mit der App, euren Ausweis und es ist sofort einsatzbereit, euer Konto. Kein Papierkram, keine Filialbesuche. Zweitens, wer sich Sorgen macht bei einer Online-Bank, Bank ist eine voll lizenzierte EU-Bank, also echte IBAN, auch sowas wie Daueraufträge, Lastschriften, pipapo. Drittens, es gibt 2,26% Zinsen, also Geld auf dem Konto lassen lohnt sich bei Bank noch richtig. Viertens, Bank ist super für Leute, die gerne und viel reisen. Denn wenn ihr viel reist und in anderen Ländern seid, dann kennt ihr das bestimmt, dass wenn man mit der Karte dort bezahlt, da häufig ein sehr hoher Aufschlag draufkommt. Normalerweise sowas wie 2-3%. Mit Bank ist es aber so, dass die Fremdwährungsgebühren gedeckelt sind. Bei Bank gibt es nämlich eine der besten höchsten Wechselkursraten mit nur einem winzigen Aufschlag von 0,5%, was viel niedriger ist als bei traditionellen Banken. Und fünfter und letzter Punkt, für alle unsere Frequent Shopper, die häufig online einkaufen, gibt es noch die Bankpoints, sehr, sehr spannend, und Cashback von bis zu 2% auf deine Ausgaben. Das sind doch mal 5 starke Benefits und 5 gute Gründe, sich direkt ein Bankkonto zu eröffnen.
Yes, yes, yes. Sehr gut zusammengefasst. Und das Beste ist wirklich, dass ihr von all diesen Benefits schon profitieren könnt, wenn ihr euch einfach ein kostenloses Konto bei Bank einrichtet. Ihr bekommt dann eine virtuelle Kreditkarte, ihr habt ein Bankkonto mit IBAN. Und jetzt haben wir noch als kleines Goodie zum Abschluss was für euch. Ein Gewinnspiel. Wenn ihr euch mit unserem Link bei Bank anmeldet und die erste Kontoaufladung tätigt, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung von einer Bank Metal Card im Wert von 99 Euro teil. Das ist so eine richtige schicke Kreditkarte mit eurem eingravierten Namen, sieht richtig schön edel aus. Und insgesamt verlosen wir übrigens 3 Bank Metal Cards. Also gute Gewinnchancen, und den Link zu Bank findet ihr in den Shownotes unter der Folge. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Werbung Ende.
Da wird man sehen, wie Akari darauf reagiert. Eine große Thematik war ja letzte Woche dieses ganze PA Sports Statement, wie er Akari gedroppt hat. Und da ging es ja auch darum, dass eben Akari hier diese Sticheleien oder ja, dieses Cybermobbing gegen das Model Janina aus seinem Musikvideo betrieben hat. Und Janina hat sich dagegen eigentlich jetzt nie groß geäußert oder dazu nicht geäußert und hat dann letzte Woche aber ein 7-minütiges TikTok-Statement hochgeladen. Und in dem Video sich jetzt nicht groß, also in diesem Statement sich jetzt nicht groß zur Echtheit von diesem Nacktvideo geäußert. Also ist da eigentlich gar nicht groß drauf eingegangen, weil sie gemeint hat, ey, ich will mich dazu überhaupt nicht äußern, darauf eingehen, ich muss mich nicht rechtfertigen für gar nichts. Hat aber so ein bisschen Einblicke gegeben, wie ihr Leben in den letzten Monaten war. Hat auch gesagt, so ja, sie hat halt am Anfang diese provokanten Videos gemacht und dann kam so dieser erste Hate mit dem Musikvideo noch damals und da war aber alles auch noch einigermaßen lustig, auch wenn sie gesagt hat, so ey, das war schon, sie hatte kurz Angst irgendwie rauszugehen und ist nur noch mit Freunden rausgegangen, obwohl sie davor auch häufig mal allein einen Kaffee getrunken hat draußen. Das finde ich schon irgendwie heftig, also wenn das so eine Auswirkung hat, weil sie halt gesagt hat, okay, diese Unsicherheiten, die dann halt gekommen sind, ey, wie reagieren die Leute draußen auf dich, wenn halt jeder in der TikTok-Kommentarspalte negative Kommentare zu dir ablässt, ist halt einfach schon krasser Druck einfach. Aber sie meinte so, ey, das war halt auch dann eine kurze Zeit, wo sie das krass belastet hat, aber ging schon irgendwie klar. Und jetzt diese zweite Sache, die dann passiert ist, als Akari eben da dieses angebliche Video von ihr gedroht hat zu veröffentlichen oder auch veröffentlicht hat, da hat sie gemeint, sie hat komplette Angstzustände bekommen und hat so ein bisschen darüber gesprochen einfach, dass sie eben selbst früher mit Bulimie zu kämpfen hatte und deswegen halt diese ganzen Kommentare zu ihrem Körper ihr auch sehr nahe gegangen sind. Und ja, man hat sie jetzt einfach auch nochmal, finde ich, von der anderen Seite in diesem Statement kennengelernt, aber ich glaube, damit ist dieses Ding dann auch zu und hoffentlich auch für alle Beteiligten, dass da jetzt nichts mehr aufgemacht wird und so, weil es ja eh unnötig ist, dass dieses gesamte Thema überhaupt nochmal in den letzten Wochen hochgekocht ist. Ja, aber wir werden sehen auf Rap-Ebene, wohin es dann weitergeht mit Akari und was er als nächstes machen wird. Ich vermute mal, dass früher oder später ein Rundumschlag kommen wird, aber das wird die Zeit zeigen.
Ja, ich finde auch irgendwie, also jetzt hat man ja einerseits gemerkt, dass halt, also Akari ist ein Rapper, der einfach von Provokation lebt, aber lange Zeit war eben jetzt dieses Thema, das wurde jetzt aufgebauscht und es war irgendwie Gossip und alle haben darüber gesprochen und sowas. Aber jetzt ist es auch durch. Man hat von allen Seiten von irgendwie gehört, das war nicht so, das ist irgendwie in den Haaren herbeigezogen. Und jetzt merkt man auch, ey, da ist halt irgendwie eine Frau, die ganz andere Probleme bei diesem Thema hat, wie eben dieses Cybermobbing und so weiter. Also wenn Akari dann noch weitermacht, irgendwann schwankt es dann auch in sowas Lächerliches, so von wegen so, hä, also alle haben gerade bestätigt, da ging gar nichts am Set, PA hat das, und also weißt du, ich meine, so irgendwann ist dieses Ding dann auch zu, deswegen, ja, ich hoffe auch, dass Akari sich eher Gegner sucht, die auf Rap-Ebene antworten können und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich glaube, Rundumschlag eine Sache, ich glaube aber auch irgendwie, das wird noch komplett eskalieren. Ich glaube irgendwie, wenn 18 Karat aus dem Knast kommt oder wenn der mit Kolja weiter, ich glaube irgendwas, irgendwie wird dieses Ding noch platzen. Werden sehen. Ich hoffe natürlich, dass alle unversehrt bleiben. Aber ja, so viel zu dem Akari-Kolja-Goldstein-Thema. Und Ich würde sagen, wir kommen mal zu einem etwas ernsteren Thema, und zwar dem offenen Brief an Friedrich Merz.
Genau. Das ist auf jeden Fall eine Nachricht, die letzte Woche durch die deutsche Medienlandschaft gegangen ist. Und zwar haben über 200 Kulturschaffende, also egal ob Musiker, Schauspieler oder halt auch andere Promis aus dieser ganzen, sag ich mal, Fernsehwelt auch, haben sich zusammengetan, haben einen Brief an Friedrich Merz unterzeichnet bezüglich dieses Israel- und Gaza-Konflikts und haben ein Ende der Waffenlieferungen an Israel gefordert, aufgrund der schlimmen Zustände und auch grausamen Bilder, die wir halt aus Gaza zu sehen bekommen. Und es gibt auch die Liste von diesen über 200 Leuten. Ich habe mir das mal angeschaut. So aus dem Rap-Bereich ist da ein Chiago dabei, Shirin David, Peter Fox, Rapcar, Bowser, Soho Bani, Chefcat, Jalil, Mayan, Montez, auch so Zartmann, Lari oder Nico Santos kennt man. Und auch so Promis dabei, wie zum Beispiel Teddy Comedy oder Joko und Klaas oder Caroline Herfurth haben da unterschrieben. Also insgesamt sehr, sehr viele Leute auch. Und in dem Brief wurden eigentlich drei Punkte gefordert von Friedrich Merz bzw. unserer Bundesregierung. Zum einen, stoppen Sie umgehend alle deutschen Waffenexporte an Israel, unterstützen Sie das Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel, fordern Sie mit Nachdruck einen sofortigen Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Das waren so die drei Kernpunkte von dem Brief, ohne jetzt den gesamten Brief vorlesen zu müssen. Und nachdem das eben so die Runde gemacht hat in den deutschen Nachrichten und Medien, gab es dann auch umgehend Kritik von Leuten, die schon länger auf die Missstände in Gaza aufmerksam machen. Und speziell aus der Deutschrap-Szene habe ich das bei PA Sports, Finch und Animus mitbekommen. Und bei PA Sports habe ich es, glaube ich, zuerst gelesen. Deswegen, Sherwin, liest doch gerne mal das Statement von PA vor, dann mache ich danach mit Finch weiter.
Ja, genau. Also PA hat geschrieben, unsere woke Hip-Hop-Szene bekennt sich, jetzt wo Gaza fast ausgehungert ist, endlich zu den Menschen in Palästina. Es sind zwar nur eierlose Lippenbekenntnisse, die zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Courage, Mut oder Rückgrat erfordern, aber besser als gar nichts. Ich schreibe das nicht, um euch zu attackieren, aber ich würde lügen, wenn das alles keinen bitteren Beigeschmack hätte. Jetzt, wo es quasi im Trend ist, sich gegen dieses Unrecht auszusprechen, tun es auf einmal alle. So als hätte man sich vor 6 Monaten beim Gedanken, Israel zu kritisieren, nicht sofort in die Hose gemacht. Eure Karrieren sind euch wichtiger als Kinder, die massakriert werden, und jeder hat es gesehen. Und ist auch kein Desaster, die meisten Menschen sind so. Es gibt mehr von euch als von uns. Alles gut. Aber wenn man sich dann auch Moral auf die Stirn schreibt, weil man diese Komponente auch irgendwie in seine öffentliche Wahrnehmung mit einfließen lassen möchte, bekomme ich das Kotzen. Seid einfach wie DJ Khaled und gebt einen Vollfick. Das wäre doch viel ehrlicher, konsequenter, realer. Alles, was ihr macht, hat einen opportunistischen Hintergedanken. Wenn ihr nichts sagt, tut ihr das für eure Werbefreundlichkeit. Wenn ihr was sagt, tut ihr das für die Öffentlichkeit. Immer mit einem mitschwingenden Benefit. Tote Menschen, kaputte Seelen, leere Hüllen, dafür aber volle Hallen. Let's go.
Yes, genau. Also das war das PA Sports Statement, und auch Finch hat sich dann geäußert, auch mit ähnlichen Kritikpunkten. Er hat geschrieben, offener Brief an Team Gratismut. Ach, jetzt kriegt ihr auf einmal euer Maul auf. Jetzt, wo Gaza klinisch tot ist, wo fast nichts mehr übrig ist. Jetzt kommt ihr mit offenen Briefen. Wie praktisch, wie moralisch sauber, wie spät. Immer erst dann laut, wenn man sich sicher sein kann, dass es gerade halbwegs okay ist, sich zu äußern. Wenn der Gegenwind ausbleibt, wenn der richtige Hashtag im Trend ist. Vor ein paar Monaten wurden noch Künstler aus einer Sendung geschmissen, weil sie sich zu Palästina bekannt haben. Kein Ton von euch. Keine Solidarität. Und bald stehen dann eh wieder Teile von euch bei McDonald's auf der Matte für die nächste Kampagne. Obwohl längst klar ist, wie eng der Laden mit dem internationalen Waffenzirkus verbandelt ist. Aber hey, Hauptsache kurz vorm letzten Pulsschlag nochmal schnell die Hand drauflegen und sagen, wir waren ja auch dabei. Das ist keine Haltung, das ist PR auf Abruf, willkommen in der Vogue-Bubble. Er hat dann weiter noch ergänzt als PS, unter den 200 Unterzeichnern gibt es sicherlich viele, die sich seit Jahren ernsthaft einsetzen. Und die sind hier nicht gemeint. Liebe für euch. Aber die, die sich jetzt ganz vorn hinstellen, obwohl sie jahrelang geschwiegen haben, die wissen genau, dass sie gemeint sind. Und in euren Reihen gibt es davon leider mehr, als euch lieb sein dürfte. Also, man kann schon mal sagen, dass jetzt zum Beispiel ein Chiago oder so damit wahrscheinlich dann nicht gemeint ist, weil Er ist ja, ne, Chiago und Finch sind ja beide auch auf diesem Megalodon-Remix drauf von Bones. Und da ist ja im Nachhinein auch erst rausgekommen, also wirklich paar Monate später, hat der Bones erst gesagt, so, ey, an diesem Remix wurde mit keinem, hat keiner irgendeinen Cent verdient. Kein Videoproduzent, niemand. Niemand, der da beteiligt war von den ganzen Rappern, hat überhaupt damit irgendwie Geld verdient, sondern alle Erlöse durch Streaming, durch YouTube-Money sind direkt für Hilfen nach Gaza gegangen.
Ja, das ist richtig stark und erklärt auch ein bisschen, weißt du noch, als wir über den Megalodon-Remix gesprochen haben und uns so ein bisschen gewundert haben, warum der so politisch ist. Also, dass wir so gesagt haben, an sich, der hätte ja auch einfach mehr so Straßenrap sein sollen, sein können irgendwie. Und auch der Part von Finch ist ja so voll hängen geblieben. Der steigt ein mit, wie soll ein Vaterstaat ernähren, zahlen hunderte Millionen, damit in Gaza Kinder sterben und der Bundestag nur Koks. Und so. Also, der bezieht sich halt auch direkt darauf. Von daher, jetzt ergibt es alles irgendwie Sinn.
Stimmt, stimmt. Um das jetzt noch kurz abzuschließen, hat auch Animus sich dazu geäußert und hat geschrieben, auch wenn es heuchlerisch ist, dass viele jetzt erst auf Palästina aufmerksam machen, ist es dennoch besser, als es gar nicht zu tun. Beten wir, dass der öffentliche Druck so groß wird, dass jemand diesen Genozid beendet. Jeder Tag zählt, jede Stunde zählt, jede Sekunde zählt, jeder Post und jede Stimme zählt. Und ich finde, das fängt das ganze Thema dann auch wieder ein. Also ich kann natürlich die Kritik absolut nachvollziehen von allen drei. Und das trifft ja bestimmt auf manche auch zu, aber natürlich ist es jetzt auch wichtig, dass halt einfach so viel wie möglich Leute sich dazu äußern, weil ja, die Medienlandschaft hat sich ja auch in den letzten Monaten nochmal voll gewendet, wie die darüber berichten. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass manche einfach davor das nicht ganz so kritisch gesehen haben und jetzt wird viel mehr darauf aufmerksam gemacht. Das heißt, auch viele bekennen sich dazu, nutzen auch ihre Reichweite dazu und am Ende, auch wenn jetzt die Gründe vielleicht bei dem einen oder anderen zweifelhaft sind, ist es halt besser, als gar nichts zu machen.
Ja, true. Also wirklich. Man kann irgendwie die Statements von PA, Finch und so auf jeden Fall so verstehen. Man hört, man kann sie nachvollziehen auch. Aber letztendlich, da verhungern gerade Kinder und alles, was irgendwie hilft, etwas dagegen zu tun, so ist etwas Gutes. Also von daher, ja, Animus wirklich hat das richtig zusammengefasst. So. Jetzt kommen wir aber mal zu einem ganz anderen Thema und ich weiß, es ist immer ein bisschen wild, dann so einen Jump zu machen auf was komplett Neues und auch von so einem schweren Thema auf etwas Leichteres. Aber wir springen jetzt mal zu unserem nächsten Thema und zwar zu Sio. Sio bringt nämlich eine eigene Grassorte auf den Markt. Und ihr wisst ja, dass wir schon immer irgendwie großes Interesse so an den Side-Hustles von Rappern hatten, wenn mal irgendjemand was Neues rausbringt, ein neues Produkt. Vor allem so bei vielen Sachen wie irgendwie einem Shisha-Tabak oder Vapes oder so, da ist ja mittlerweile bekannt, wie es funktioniert, dass irgendwie eine Firma dahinter, die macht White-Labeling, ein bisschen einen anderen Geschmack und dann hat man da seinen Shisha-Tabak oder seine E-Zigarette und so. Und deswegen hat es mich irgendwie interessiert, mal zu verstehen, also was bedeutet das, dass Sio jetzt eine eigene Grassorte auf den Markt bringt? Wie funktioniert sowas? Was heißt es überhaupt, eine eigene Grassorte rauszubringen? Und auch Sio hat ein Statement gepostet, wo er quasi so ein bisschen auch gegen andere Rapper geschossen hat, die so in diesem Grasmarkt aktiv sind und hat das so ein bisschen dargestellt wie, ja, was die machen ist nur Müll, die sind ja nicht richtig dahinter, das was er macht ist wirklich der erste Rapper, der eine eigene Grassorte auf den Markt bringt und er ist da in allen Operationen mit einbegriffen, seine Nase berührt jedes Paket, bevor es rausgeht und sowas und deswegen, ja, ich fand es irgendwie spannend, mal so zu hören, so was geht da ab? Und hier mal vielleicht so die wichtigsten Infos zu diesem Drop von Sio. Wir wissen ja, dass Sio schon länger über die Marke Ottmans CBD-Produkte verkauft. Also alles, was so legal ist, ohne Rezept irgendwie, sieht aus wie Gras, benutzt man wie Gras, aber hat an sich keine Wirkung. Auch Samen, habe ich gesehen, werden jetzt über Ottmans verkauft. Aber jetzt mit seiner neuen Marke Tannenbusch steigt er eben ins echte medizinische Cannabis-Geschäft ein. Also das ist ein recht großer Schritt, weil man auf einmal mit Regulierungen, Lizenzen und so weiter zu tun hat. Auch die Kunden sind ganz andere, weil man kann ja nicht jetzt bei ihm das Gras kaufen, sondern ne, nur über, ich weiß gar nicht, so Apotheken und so weiter. Also es ist wirklich schon was Großes und wenn es funktioniert, auch eher was Komplexeres, so wie ich es jetzt verstanden habe, weil du kannst jetzt nicht einfach morgen deine eigene Marke aufmachen, so wie du es zum Beispiel mit einem Vape machen kannst oder mit einem Shisha-Tabak oder so, glaube ich, ist es da ein bisschen komplizierter. Du hast vorhin schon richtigerweise gesagt, der Name Tannenbusch ist jetzt nicht willkürlich gewählt. Dennis Sio wuchs im Bonner Stadtteil Tannenbusch auf. Und so hat er eben jetzt auch diese Marke genannt. Und ich bin da nicht so tief drin in diesem Gras-Thema, aber mit Tannenbusch hat er eine medizinische Cannabis-Sorte entwickelt. Seines erstes Strain, also irgendwie so ein Subsorte von dieser Ding, ne, ist, heißt Tubiti Frubiti, also so Tutti Frutti, aber noch mit dieser B-Sprache eben drin und ist eine Kreuzung aus God Butt und Black Cherry Punch mit 31% THC und 1% CBD. Ja, das mal so viel dazu, was er überhaupt gemacht hat. Aber das Ganze geht noch weiter, denn jetzt ist ja die Frage, okay, wie hat er das entwickelt? Hat er jetzt selber irgendwie da Grassorten miteinander verbunden und geguckt, bis was rauskam? Nein, denn eine eigene Cannabis-Marke zu entwickeln bedeutet meist White-Label-Produkte zu nutzen. Also genau das, wie wir es eigentlich auch bei den Shisha-Tabaks und Vapes irgendwie so ein bisschen hatten. Das heißt, man arbeitet da irgendwie mit professionellen Züchtern zusammen und bringt dann Produkte unter dem Namen auf den Markt. Also ne, so krass, wie SSIO das da hinstellt, ist es dann anscheinend irgendwie doch nicht. Also eigentlich ein neues Geschäftsmodell und man kann damit rechnen, dass, also so wie wir die Trends davor mitverfolgt haben, kann man damit rechnen, dass jetzt mehr auf den Markt kommt. Die 187er haben ja schon ihre eigene Grassorte angekündigt. Sido hat selber eine, jetzt hat Sio eine, also wahrscheinlich wird das jetzt irgendwie der nächste große Trend.
Ja. Und irgendwie bei dem ganzen Cannabis-Trend ist mir auch direkt ein Name in den Kopf geschossen, und zwar Ratar, rest in peace natürlich an der Stelle. Und der hat nämlich, ich habe das nochmal gegoogelt, der hat das Unternehmen Bloomwell damals mitbetreut. Also ich habe da so einen Artikel, da steht Bloomwell, größtes Cannabis-Unternehmen Deutschlands, hat sich die Dienste von Ratar gesichert. Und Bloomwell ist, glaube ich, so eine Art, also die haben eine App auch und das ist halt sowas, worüber du dir dann auch medizinisches Gras holen kannst, so wie ich das verstanden habe. Dann habe ich mich auch gefragt, wie krass ist da jetzt die Connection zwischen Bloomwell und vielleicht auch jetzt dem Tannenbusch-Gras von Sio. Und tatsächlich kann man bei Bloomwell, gibt es auch eine eigene Landingpage, also da steht dann drauf, mit Tannenbusch kostenlos zum Cannabis-Rezept. Und dann so erhältst du eben die neue Sorte bequem geliefert. Also irgendeine Verflechtung gibt es da wahrscheinlich, wenn es jetzt schon dort verfügbar ist, obwohl ja gerade erst dieses ganze CEO das gerade erst publik gemacht hat auch.
Ja, so wie ich es verstanden habe, ist dieses Bloomwell auch vor allem, dass du online dein Cannabis-Rezept bekommst. Also ansonsten müsstest du irgendwie zum Arzt gehen, es kann ein bisschen dauern, okay. Und so. Und da gibt es anscheinend ganz viele Services jetzt, wo du so für, ich weiß nicht, 10 Euro oder sowas, bekommst du dann online dein Rezept und kannst dann damit das Cannabis bestellen oder whatever. Aber eigentlich auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast mit Verflechtungen, weil das habe ich mich ja auch am Anfang gefragt. Und zwar, Sio sagt, er ist da in allen Operationen mit eingebunden und sowas. Und was heißt das jetzt? Also hat er das Ding gegründet? Ist er der Geschäftsführer von Tannenbusch, der Tannenbusch GmbH?
Werbung. Sherwin, ich habe heute mal was mitgebracht, weil jetzt kommt ja der Sommer und ich liebe es, geile Drinks zu trinken, bin aber gleichzeitig immer ein bisschen faul, was das Mixen angeht. Also, stell dir vor, 26 Grad, Wochenende vortrinken, aber eben keinen Bock auf groß rummixen und viele Zutaten einkaufen, sondern lieber alles so ein bisschen locker halten. Und was da ja immer geht, ist Skinny Bitch. Kennt aber schon jeder, da erzähle ich jetzt auch keinem was Neues. 9-Mile-Wodka, bisschen Limette oder Zitrone und mit Sprudelwasser auffüllen. Also habe ich für ein paar Variationen, was man da so noch draus zaubern kann, ChatGPT gefragt, wie macht man aus einem Skinny Bitch einen bisschen fancyeren Drink, der aber trotzdem nicht der Überaufwand ist. Und jetzt habe ich 3 neue Rezepte und einen von den Namen habe ich mir selbst ausgedacht. 2 stammen von ChatGPT.
Geil, ich
also,
bin gespannt.
Du musst raten. Let's go. Wir fangen an mit Cucumber MC. MC steht in dem Fall für Mintcooler. 9-Mile-Wodka, Soda, frischer Limettensaft, Gurke, Minze. Darauf freestylt sich's noch mal besser. Cucumber MC. Dann Variante 2. Basilikum Citrus Kickdown. Zitrone und Basilikum treffen aufeinander, Vollgas mit Basilikum und 9 Mile. Und dann Variante 3, der Berliner Beerenbomber. 9 Mile, Soda, Himbeeren, Rosmarin und dann noch ein bisschen so Salz am Glasrand, so Margarita-mäßig, also urbanes Feeling durch und durch, der Berliner Beerenbomber. Das sind die drei Optionen und du musst jetzt raten, welcher Name dieser drei Variationen von mir
kommt. Muss sagen, also für simple Drinks waren manche ja schon relativ voll mit Ingredients, aber hören sie auf jeden Fall sehr lecker an, muss man sagen. Vor allem der Berliner Beerenbomber, auf den wäre ich sehr gespannt. Ich glaube aber, dass du dir den zweiten Namen ausgedacht hast. Was war das nochmal mit Kickdown Lemon?
Basilikum Citrus Kickdown, ja.
Der klingt ein bisschen erfunden.
Ja, aber tatsächlich stammt Cucumber MC von mir. Steht ja, ne? Cucumber Mint Cooler kennt man schon insgesamt, aber hier diese Variation mit dieser Abkürzung, habe ich gedacht, wir sind ja hier in einem deutschen Podcast, da passt das schon am besten. Welche Zutat natürlich bei jeder Variation mit dabei ist, ist 9 Mile Wodka. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge Deutscher Plus.
Werbung Ende.
Nein, und das ist eigentlich ganz spannend, denn nicht Sio, der übrigens, was ich erst jetzt gecheckt habe, mit bürgerlichem Namen Siavush mit Doppel-S am Anfang heißt, erinnerst du dich noch an den Song?
Auch nicht.
Alles oder nix, wo Ratain so anruft und so sagt, Siavush. So, ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast.
Ja, nee, irgendwie ja, nicht.
Krass. Da geht er nämlich so ran und jetzt macht das so auch irgendwie sein Künstlernamen auf einmal Sinn, weil SSI und dann das O ist wahrscheinlich sein Nickname irgendwie gewesen. Also, nicht er ist der Geschäftsführer, sondern, und diesen Namen kann man sich mal so ein bisschen abspeichern, Burkhard Westerhoff. Burkhard Westerhoff kann man auch so ein bisschen anders ausdrücken als der, ich würde mal sagen, Anwalt der Rapper oder so. Er ist nämlich der Gründer und Seniorpartner der renommierten Medienkanzlei SWS Law, eine der führenden deutschen Kanzleien im Urheber- und Medienrecht. Der war unter anderem damals sehr eng mit Agro Berlin schon verwickelt. Es gibt irgendwelche Beziehungen zu Speiche und er war auch mit Echo Fresh und so, hat dann diese ganze Agro-Berlin-Auflösung auch mitbegleitet. Also er kennt sich, er hat extrem viel Erfahrung so in diesem ganzen so Medienrecht und so vor allem. Zu seinen Mandanten jetzt gehören unter anderem auch Lena Meyer-Landrut, Stefan Raab und Anke Engelke. Aber vor allem auch Sido, denn Burkhard Westerhoff hat super viele Companies zusammen mit Sido, unter anderem auch dieses Kabum, da hat Sido so Spirituosen und so wie es aussieht, hat Burkhard Westerhoff so verschiedene Unternehmen gebaut, wo man dann so Rapper-Unternehmen andocken kann. Wer sich so ein bisschen im Unternehmertum auskennt, der weiß ja, dass so Holdings immer ein großes Ding sind, um Steuern zu sparen, ja. Oder auch einfach jetzt eine andere Sichtweise auch, die Rapper, die haben natürlich kreative Power, um jetzt irgendeine Marke groß zu machen, aber die haben natürlich keinen Bock, irgendwie jetzt Lohnabrechnungen, Steuererklärungen oder was weiß ich was zu machen. Und so wie es auf mich aussieht, macht das alles dann Burkhard Westerhoff, der eben mit diesen ganzen Rappern zusammenarbeitet. Und jetzt kommt nämlich diese überschneidende Komponente. Sido hat ja auch dieses Cave Medical, wo er unter anderem mal
Lauterbach interviewt hat,
genau. Und wahrscheinlich passt das irgendwie so ein bisschen zusammen. Also Burkhard Westerhoff, der weiß, wie man für Rapper Unternehmen aufbaut, der weiß, wie man den ganzen legalen Kram erledigt. Eben haben wir noch festgestellt, das, was Sio jetzt macht mit Tannenbusch, ne, da gibt es irgendwie super viele Regulierungen und so weiter. Wie gut, wenn man einen Burkhard Westerhoff hat, der auch mit Sido Cave macht, mit Sio Ottmans, jetzt Tannenbusch und so. Man checkt schon, da ist irgend so ein Netz gespannt und mal sehen, wer da als nächstes andockt.
Smart auf jeden Fall von diesem Burkhard, ja.
Wirklich.
Geil, sehr ein interessant.
Fuchs. Ein
sehr
Fuchs.
Interessant Wirklich. Zu hören. Du hast eingangs schon Ottmann erwähnt, ne? Mhm. Also CEOs bekannte CBD-Brand, womit er ja schon auch einfach mit seinen genialen Marketing-Tricks so die Social Media gestürmt hat. Es gab da ja auch so eine Collab mit den 102 Boys mal. Und ich habe mich jetzt irgendwie in dem Zusammenhang gefragt, so ey, gibt's Ottmann noch? Und ja, so Ottmanns, die Website steht noch. Und dann war ich aber schon überrascht, dass sehr, sehr viele Artikel ausverkauft sind. Und es hat so fast für mich so ein bisschen diesen Vibe gegeben, Also zum Beispiel, so, es gibt so einen Reiter zu Stecklinge, da steht sogar davor neu. Also das ist anscheinend so eine neue Produktkategorie ist. Die sind so alle ausverkauft. Und dann bei manchen, den eben von dir erwähnten Samen, die kann man noch bestellen und ein paar andere Sachen auch. Aber es gibt auch einfach Kategorien, die sind auch einfach komplett ausverkauft. Und ich habe so ein bisschen so diesen Vibe bekommen wie, ey, das Ottmanns Ding, das war halt jetzt so die letzten Jahre so eine Sache. Und vielleicht ist es aber jetzt auch so ein Ausverkauf, weißt du, so man hat jetzt noch die paar Sachen übrig und hat halt jetzt so diesen Resteverkauf und dafür gibt es jetzt aber eben so das neue Projekt von CEO mit Tannenbusch-Cannabis.
Ja, also das ist ja, als Gras noch nicht legalisiert wurde, aber man schon davon ausgegangen ist, dass es irgendwann jetzt in nächster Zeit legalisiert wird, haben auf einmal super viele, vor allem Celebrities, so CBD-Startups gegründet. Ich habe sogar irgendwas gehört, das glaube ich, ich weiß nicht mehr, Klaas oder so, wo es so gar keinen Sinn gemacht hat, irgendwie auch so dabei war und so. Wir haben ja zum Beispiel auch über Massiv gesprochen mal, der hat auch sowas aufgemacht, du hast gerade mit Ratar gesprochen und sowas. Und der große Gedanke dahinter war natürlich immer, dass man schon mal die Prozesse aufstellt, um dann, wenn es legal wird, das richtige Gras verkaufen zu können und zwar schneller als alle anderen, um schnellstmöglich so eine Marktdominanz zu erlangen. Und da ist CEO jetzt also genau so stelle ich mir das vor, also um die Frage zu beantworten, ich glaube, Ottmanns war so Step One, wo kriegt man irgendwie Gras überhaupt her, damals noch im CBD-Modus irgendwie, wie macht man Verpackungen, Shipping, was weiß ich und sowas, und online, keine Ahnung, was man alles braucht, ja, die Firma erstmal aufbauen und jetzt, wo es legalisiert wurde, schnell eben die ganzen Lizenzen eingeholt und fertig. Und wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, klar ist es jetzt auch so White Labeling und alles, aber trotzdem glaube ich so aus regulatorischer Sicht nochmal viel, viel komplizierter, jetzt eine Grasmarke mal schnell aufzumachen, als jetzt die nächste Vape-Marke. Aber nichtsdestotrotz passt ja eine Marke für Gras extrem gut zu einem Rapper wie CEO, der das ja extrem gut vermarkten kann. So, ne, also ein geiles Business, so, ne, also,
ja. Auf jeden Fall. Nee, das passt. Also besser zu CEO als zu Klaas. Ja. So, aber ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Thema und zwar der Eskalation bei Bones MCs Open Air in Hamburg beim Volkspark. Wie ich gehört habe, müsste das größte Konzert von Bones jemals gewesen sein. Ich habe so verschiedene Zahlen irgendwie gehört. Ronny Bolt hat ein Statement dazu gemacht, also sein Manager, der hat so von 15.000 Leuten gesprochen. Ich glaube, in der Presse war häufig sowas wie 16.000, 17.000 zu hören. Also sehr krass, das ist auch eine riesige Location. Sido hat da einen Tag später ein Open Air gemacht, also sehr, sehr heftig und für Bones natürlich absolutes Heimspiel. Und in der Presse ist dann aber so ein bisschen rumgegangen, dass es eben sehr viele Verletzte gab, also insgesamt 35. Und das Ding war eben auch, dass die vor Ort anwesenden Sanitäter da nicht mehr ausgereicht haben und es dann Unterstützung gerufen werden musste von der Feuerwehr, die dann angerückt ist, um die eben alle zu behandeln, bei den meisten eben wegen Alkohol und Drogen. Und eine Headline war da sowas wie so mehrere Besucher zugedröhnt ins Krankenhaus und man hatte so den Eindruck, dass sich Bones auch ein bisschen darüber so amüsiert, über so die, ne, wie das geschrieben wurde, mit so zugedröhnt ins Krankenhaus. Er hat dann so einen Screenshot davon genommen und hat das in seine Story gepackt. Ich glaube, am Ende sind 2 Besucher ins Krankenhaus, mussten dann wirklich eingeliefert werden und die anderen konnten vor Ort behandelt werden.
Ja, da merkt man auch manchmal, wie leicht man solche Schlagzeilen so aufbauschen kann, weil auch jetzt mal ein kleines Behind the Scenes hier bei Deutschrap Plus, beim Deutschrap Plus Podcast, so Lennart und ich, wir haben irgendwie so hin und her geschrieben, so auch jetzt, ja, was machen wir in die neue Folge rein? Und so, Alter, 35 irgendwie Verletzte bei Bones-Konzert, was ist da eskaliert? Und so, du warst direkt so, was zur Hölle geht da ab? 35? So, dann hast du es dir mal durchgelesen und dann war es so, okay, also 35 mussten wegen Kreislauf Problem irgendwie von den Sanitätern vor Ort behandelt werden und 2, eine 18-Jährige und ein 22-Jähriger wurden dann anschließend ins Krankenhaus gebracht. Also die anderen sind alle wieder zurück auf die Party gegangen und man muss auch sagen, 35 von 16.000 bei einem Bones MC Open Air, wo wahrscheinlich ein Großteil zumindest mal was getrunken hat von den Leuten, ja. Also irgendwie, da kann ich dann auch Bones nachvollziehen, dass der dann da irgendwie ein bisschen drüber schmunzelt, wenn das dann wie so eine übelst eskalative Nachricht irgendwie verbreitet wird. Also,
da würde mich auch mal interessieren, was da sonst so der Schnitt ist, also so bei Konzerten, ob das jetzt wirklich so heftig ist mit diesen 35 oder ob das halt eigentlich so der normale Standard ist. Und ich kann, also ne, häufig ist ja einfach so, eine Zeitung berichtet drüber und dann schließen sich alle an und dann wird es plötzlich halt so ein riesiges Ding.
Ja, ganz genau. Aber was auch noch eine witzige Sache war bei Bones und vor allem bei Bones und Alex jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber es gab einen Song, den die beiden auch sehr krass gepusht hatten, so in der Vorbereitung, und zwar Sternenhimmel, unter anderem deshalb, also Sternenhimmel hat ja einfach auch eine große Bedeutung bei denen, die sind ja mit Hakan Abi, dem Sternenhimmelkönig, die ganze Zeit zu sehen, der quasi in Autos diesen Sternenhimmel nachrüstet, den man normal von, ich glaube, Rolls-Royce kennt, dass so der Himmel so kleine Sternpunkte hat und sowas, ja, und dem haben sie dann irgendwie einen Song gewidmet, Sternenhimmel. Und es gibt einen ganz bekannten Song, der auch Sternenhimmel heißt, von Hubert K. Und da wollten sie eben das Sample verwenden. Und als sie dann in der Promophase im Interview waren bei Aria, haben sie darüber gesprochen, dass das eigentlich alles in die Wege geleitet war. Der Song war fertig, eigentlich alles war okay irgendwie, so wie ich es verstanden habe. Und dann hat aber im letzten Moment Hubert K. sich dagegen entschieden, dieses Sample freizugeben, und die haben sich schon darüber Lust gemacht und meint, ey, was soll das denn? Was für ein unnötiger Move. Dieser Song wird doch sowieso am Ende irgendwie hochgeladen werden. So verdienst du halt nichts daran, so wen hast, weißt du, so voll der dumme Move jetzt. Warum machst du solche Moves und sowas? Und gesagt, getan, jetzt kam tatsächlich nicht nur der Song, sondern mit einem Hochglanzvideo Sternenhimmel raus auf dem Account, also von der 187 Straßenbande. Ein heftiges Teil, finde ich. Und mit Download-Link darunter und so weiter. Also man kann sich den Song jetzt irgendwie ziehen, weil auf den offiziellen Plattformen wie Spotify wird er natürlich nicht erscheinen. Also auch irgendwie, finde ich, ein schöner Move, weil es wieder so was ursprünglich 187-mäßiges ist, weißt du, dass sie es jetzt doch so gedroppt haben.
Erinnert einen übelst an die Zeit von Bones und Raff, die ja häufiger solche Probleme hatten. Also sehr krass erinnert mich an Beste Leben, was auf diesem Allons und Dans Beat war. Das war damals auch so kurzzeitig online zum Download. Ich bin gespannt, wie lange jetzt dieses Musikvideo online bleiben darf oder ob überhaupt. Ich meine, bei Weed mit nach Bayern hatten die es ja vor ein paar Jahren auch. Das wäre ja eigentlich so dieser Hit gewesen von Palm aus Plastik 3 und da haben sie auch keine Freigabe bekommen. Und da ist das Musikvideo aber auch immer online geblieben einfach. So, das war irgendwie kein Problem. Aber ich bin gespannt, was da jetzt so für Reaktionen kommen mit diesem Musikvideo, was sie, glaube ich, jetzt auch am Wochenende gedreht haben bei diesem Open Air. Man sieht natürlich auch Hakan Boss mit im Video. Der hatte auch letztes Mal, als wir über Roadrunners gesprochen haben, über diese gemeinsame Garage von Bones und Hakan, hat er nochmal auf unsere Folge auch reagiert und meinte, so dass eben der Kopf dieser ganzen Autos er selbst ist und dieser ganzen Breitbau-Autos, dass das halt so von ihm kommt einfach und die Autos ihm angeboten werden. Und dann kauft er die eben zusammen mit Bones und deswegen haben die sich da dieses Imperium an Autos bei Roadrunners aufgebaut. Und man sieht jetzt auch am Ende vom Musikvideo zum Beispiel so dieses Roadrunners since 2023 oder irgendwie sowas steht dann.
Ist ein geiler Song geworden. Was ich auch witzig fand, war im Video, es gibt ja so eine Stelle im Song, wo man zum ersten Mal so Hakan Abi dann auch kurz hört, wo der sagt, ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt. Und dann sieht man aber diese Newcomerin, Chiara Baba, kennst du die mit diesem
Ich hab
dein Leben gefickt und so. Ja, dass die da so mit drin und ich dachte, was ist das für eine wilde Verbindung, dass die einfach jetzt so in Bones und Alex Musikvideo drin ist, viel zu arg. Aber was auch so wild, was ich die ganze Zeit noch sagen wollte, ich hatte vor einigen Wochen, hatte ich so Probleme mit Spotify, jetzt ist Gott sei Dank wieder weg und dann habe ich mir so YouTube Music mal geholt, weil ich habe eh so dieses YouTube Premium Abo Ding und da ist halt YouTube Music mit drin und hast du halt so eine App auf dem Handy, ganz normal wie Spotify App auch, und da sind witzigerweise diese ganzen Songs drin, so Weed mit nach Bayern, Karneval, Beste Leben und sowas, die es nicht mehr auf Spotify gibt. Und das ist halt, ich habe da jetzt so eine kleine Playlist, so auch zum Sport machen und so weiter drin, wo diese ganzen Legenden-Songs wieder drin sind. Viel zu arg, dass das so erlaubt ist.
Wahrscheinlich ja, weil YouTube-Musikvideos ja. online sind oder ja. die halt irgendwo ja. auf YouTube online sind, weshalb es dann eben auch in YouTube Music drin
ja.
ist.
Ja, also wir werden mal sehen, wie lange es offen bleibt. Sie haben auf jeden Fall schon gegen Hubert K. geschossen. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Vielleicht war ich auch so ein bisschen zu dumm, um den zu checken. Aber ich glaube, in dem im Interview, von dem ich gerade gesprochen habe, da haben sie noch so sowas gesagt wie so, ey, so Hubert K., so wer kennt dich, so keiner will dich mehr kennen. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt hat Bones in seiner Story so halt gepostet, ey, der Song ist draußen, hier ist der Download-Link, ihr habt den nicht von mir. Und dann als dritte Story so ein Grabstein und da drauf stand so, Rest in Peace, Robert K. Also man muss wissen, dass man Hubert K. schreibt mit K-A-H im Nachnamen, also K. und
also Kach, wie Mois sagen würde.
Ja, und jetzt hat er Robert K. Punkt geschrieben sozusagen. So, ich weiß nicht, ob das so gemeint war, aber ich habe das so interpretiert wie so, also er hat den Namen schon so, also Hubert K. und Robert K., so keine Ahnung, so also in ein paar Wochen, mal, wenn man jetzt nicht kennt, weiß man nicht mehr, wer ist sozusagen.
Ja, ja, ja.
So dieser
Safe, Fall. Weil das haben die, glaube ich, auch im Interview gepusht mit diesem so, ey, wie heißt der, Hubert oder Robert? Ich weiß auch gerade nicht mehr ganz genau. So. Ey, man muss sagen, das ist halt ein, also das wäre ein krasser Hit geworden von der EP. Ja. Also die hatten das ja auch so angekündigt, haben dann stattdessen halt Pizza Salami rausgebracht und auf die EP gepackt. Das wäre schon ein Zugpferd von der EP geworden, weil diese Hook halt schon, also weil das Sample halt auch so geil ist, muss man halt schon sagen. Also da merkt man so, wie abhängig man manchmal ist von geilen Samples. Also gerade bei so dem 1RAF7-Umfeld fällt einem das ja so auf. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass die halt auch einfach wissen, wie man Samples gut umsetzt. Und das schaffen halt Bones und Raff zum Beispiel in Perfektion immer so. Ja. Also man merkt da so diese beiden Komponenten. Yes.
Ja.
Geil.
Raff auch, guter Ausblick und Ende dieser Folge vielleicht. Der hat ja jetzt einen Song mit UFO angekündigt, wo ich schon unfassbar gespannt bin, ob sie es gut machen oder schlecht. Wir werden sehen. Aber jetzt euch erstmal noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, eine gute Bewertung dazulassen, dem Podcast zu folgen, dann verpasst ihr keine Folge mehr, beziehungsweise ihr bekommt immer so eine Push-Benachrichtigung auf eurem Handy, wenn eine neue Folge rauskommt, das ist ganz angenehm. Und yes, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Wir hören uns.